Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 30. April 2022, gleich dem 10. Uhr, die beherrscht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Der Name war und ist persischer Golf«. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt, ganz Palästina ist zum Schauplatz des Widerstands geworden. Erklärung zum internationalen Al-Quds-Tag. Und iranischer General, Liebhaber des zionistischen Regimes haben kein anderes Schicksal als die Basis in Erbil. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, ganz Palästina ist zum Schauplatz des Widerstands geworden. Ganz Palästina ist laut dem geerbten Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, zu einem Schauplatz des Widerstands geworden und alle Pläne, einen Kompromiss mit dem zionistischen Feind einzugehen, sind zunichte gemacht. Laut der Informationsabteilung des Büros des Oberhaupts der Islamischen Revolution zählte Ayatollah Khamenei in einer Fernsehansprache anlässlich des internationalen Al-Quds-Tages am Freitag sehr hoffnungsvolle Zeichen auf, dass eine andere Zukunft zugunsten des palästinensischen Volkes bevorsteht. Des Weiteren bezeichnete er die Ausweitung des Widerstandsfeldes auf ganz Palästina, die Schwächung des Besatzungsregimes und seines Hauptunterstützers der Vereinigten Staaten und die Ereignisse der letzten Jahre in Palästina als die Zunichtemachen aller Kompromisspläne mit dem zionistischen Regime. Unter Hinweis auf den unersetzlichen Segen des Widerstandsphänomens in der Region Westasien unterstrich das Revolutionsoberhaupt: Nur mit Widerstandskraft können die Probleme der islamischen Welt und vor allem die Palästina-Frage gelöst werden. Ayatollah Khamenei bekräftigte dabei die Tatsache, dass solange das usurpator und kriminelle zionistische Regime Al-Quds beherrscht, alle Tage des Jahres als Al-Quds-Tag betrachtet werden sollten, und fügte hinzu: Das heilige Al-Quds ist das Herz Palästinas und das ganze usurpatorische Land vom Meer bis zum Bach ist die Fortsetzung von Al-Quds. Er lobte dann die beispiellose Widerstandskraft und den Mut des palästinensischen Volkes und beschrieb die aufopferungsvollen Operationen der palästinensischen Jugend als Schaffung eines Verteidigungsschildes für Palästina und Vorbote einer anderen Zukunft. Und bei der Schilderung neuer Indizien für die Entstehung neuer Machtverhältnisse im heutigen und morgigen Palästina stellte er fest, Heute ist die angeblich unbesiegbare Armee des zionistischen Regimes durch den unbesiegbaren Willen in Palästina und ganz Westasien ersetzt worden und die kriminelle Armee war gezwungen, ihre Offensivlinie in eine Verteidigungslinie umzuwandeln. Ayatollah Khamenei verwies weiter auf konkrete Beispiele für die Ausbreitung des Widerstands in ganz Palästina, wie etwa die Bewegung des jenen Lagers, die die Zionisten in den Wahnsinn getrieben hat, sowie auf die Bereitschaft von 70% der Palästinenser zu einem Militärschlag gegen das Besatzungsregime auf dschihadistische Bewegungen des palästinensischen Volkes in den nördlichen und südlichen Teilen der Gebiete von 1948, große Märsche in Jordanien und im Ostteil von Al-Quds, Ost-Jerusalem, erbitterte Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee durch palästinensischen Jugend- und Militärübungen in Gaza und unterstrich: Ganz Gaza ist zu einem Schauplatz des Widerstands geworden und das palästinensische Volk ist entschlossen, den Dschihad der Einheit fortzusetzen. Diese wichtigen Phänomene bedeuten die uneingeschränkte Bereitschaft der Palästinenser, sich gegen das Besatzerregime im besetzten Palästina zu erheben, was den Mujahideen-Organisationen die Freiheit lässt, Maßnahmen zu ergreifen, wann immer sie dies für notwendig erachten. Er bezeichnete dann die wichtige Botschaft dieser Ereignisse und Geschehnisse in Palästina in den letzten Jahren als eine Absage an alle Kompromisspläne mit dem zionistischen Feind und erklärte: Kein Plan für Palästina kann in Abwesenheit oder gegen die Meinung seiner Eigentümer, der Palästinenser, umgesetzt werden, was bedeutet, dass alle früheren Vereinbarungen wie Oslo, der arabische Zwei-Staaten-Plan, der Deal des Jahrhunderts oder die jüngsten demütigenden Normalisierungen sind nicht und nichtig. Erklärung zum Internationalen Al-Quds-Tag. Die Teilnehmer am Marsch zum Internationalen Al-Quds-Tag im Iran haben in einer am Freitag abgegebenen Abschlusserklärung ihre Unterstützung für das unterdrückte palästinensische Volk und gleichzeitig ihre Abscheu gegenüber dem falschen zionistischen Regime zum Ausdruck gebracht. In dieser Erklärung bezeichneten die Teilnehmer die Befreiung von Al-Quds und dem unterdrückten und wehrlosen palästinensischen Volk von der Herrschaft des zionistischen Besatzerregimes als erhabenes Ideal der islamischen Welt und verurteilten auch jeden Kompromiss mit Israel und Normalisierung der Beziehungen zu diesem Regime. In der Erklärung zum Internationalen Al-Quds-Tag wurde unterstrichen: Wir betrachten den Al-Quds-Tag und die Unterstützung des palästinensischen Volkes als Unterstützung der nationalen Sicherheit des islamischen Iran und das Geheimnis der Einheit der islamischen Umma gegen die Verschwörungen des Hegemonialsystems und der Arroganz, bekräftigen die Vertiefung des antizionistischen Widerstands und fordern die internationalen und regionalen Organisationen und Institutionen auf, entschiedene und praktische Positionen zu beziehen, sich für die einzige Lösung für das palästinensische Problem, die darin besteht, die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge aus aller Welt, die Abhaltung eines umfassenden und freien Referendums für die Sicherstellung der Zukunft dieses Landes einzusetzen und jede alternative und grausame Theaterlösung abzulehnen. In der Erklärung heißt es weiter: Die aufeinanderfolgende Niederlagen der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes und die wahhabitische Reaktion in der strategischen Region Westasien sind Zeichen des Niedergangs des Hegemonialsystems und des Zionismus in der Region. Iranischer General: Liebhaber des zionistischen Regimes haben kein anderes Schicksal als die Basis in Erbil. Laut dem Leiter des Intifada- und Quds-Stabes des Koordinierungsrates für islamische Propaganda im Iran haben die Liebhaber des zionistischen Regimes kein anderes Schicksal als das des Stützpunktes in der nordirakischen Stadt Erbil. Am 13. März wurden zwei Spionagestützpunkte der israelischen Geheimdienst- und Spezialoperationsorganisation Mossad in Erbil mit Raketen der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, Sepah, angegriffen. Nach der groß angelegten Flugkörper- und Raketenoperation schlug das US-Konsulat in Erbil Alarm und alle US-Militärbasen im Irak wurden in Alarmbereitschaft versetzt. General Ramadan Sharif sagte am Freitag in einer Rede am Internationalen Al-Quds-Tag in Rasht, der Hauptstadt der nordiranischen Provinz Gilan: Sie haben gesehen, dass nach der Raketenattacke gegen die zionistische Basis in Erbil, die eine Basis des Bösen gegen den Iran war, sogar die Amerikaner aus Angst erklärten, dass sie mit dieser Basis nichts zu tun hätten. weil sie wissen, dass die Fähigkeit, gegen sie vorzugehen, eine starke, entschlossene und motivierte Fähigkeit ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14, Mashhad 25, Isfahan 14, Shiraz 17 und Pandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime in Deutschland, vor allem Schiiten, sind seit Jahren einem zunehmenden Druck ausgesetzt. Ihnen wird jede politische oder religiöse Aktivität untersagt. Vor allem dann, wenn es um die palästinensische Sache geht. So werden sie gezwungen, andere Wege zu gehen, wenn sie sich mit den Palästinensern solidarisieren wollen. Aktuell geht es um den bevorstehenden Internationalen Al-Quds-Tag. Erläuterungen dazu in unserem Interview mit Herrn Dr. Yavuz Özügöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Hören Sie den zweiten Teil unseres Gespräches.
Herr Dr. Özügöz, erzählen Sie uns auch etwas über die Resonanz in Deutschland. Wie wurde dies überhaupt wahrgenommen?
Dies Jahr, muss man sagen, haben leider die Palästinenser selbst ein wenig dazu beigetragen, dass die Verbreitung erst jetzt im Nachhinein so richtig in Gang kommt. Währenddessen gab es nämlich palästinensische Demonstrationen, auch in Berlin und anderen Orten, die sich ganz bewusst vom Kutztag distanzieren, die mit dem Kutztag gar nichts zu tun haben wollten, sondern nur deswegen demonstriert haben, weil ein bestimmter palästinensischer Widerstandstag nun zufällig in den Monat Ramadan fiel. Sie wissen, die palästinensischen Tage richten sich nach dem Sonnenkalender. Und da der Monat Ramadan sich nach dem Mondkalender richtet, ist das jetzt dieses Jahr zufällig zusammengefallen. Und es gab Ausschreitungen in Berlin. Es gab wohl Parolen, zumindest wenn man den Medien glauben kann, was mir allerdings ehrlich gesagt sehr schwer fällt, die wirklich antisemitisch gewesen sein sollen. Es gab wohl Ausschreitungen gegen die Polizei. Alles Dinge, die beim echten Kurztag nie vorkommen. Ja, das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Aber diese palästinensischen Demonstrationen hatten auch nichts mit Religion oder mit Befreiungstheologie oder Ähnlichem zu tun. Das waren reine nationale Angelegenheiten. Und die Medienberichterstattung ist nur darüber. Und über den Kurztag, der Kurztag kommt bisher überhaupt nicht vor in den deutschen Medien, obwohl es eben diesen Online-Kurztag gab. Das wird sich vielleicht ändern nächsten Freitag, wenn dann Millionen von Menschen überall in der Welt auf die Straße gehen. Es wundert mich, ich habe jetzt heute Morgen noch nicht hinreichend schauen können, aber auch über London habe ich bisher nicht viel gelesen, obwohl da Zehntausende auf der Straße waren. Es scheint so, als wenn der Zionismus versucht, mit allen Mitteln den wahren, den ernstzunehmenden, der auch geistig vernünftigen Widerstand totzuschweigen. Und mit dieser Methode versuchen sie ihren Einfluss geltend zu machen. Man muss sowieso sagen, seit letztem Jahr, die Situation in der Medienlandschaft hat sich auch dramatisch geändert. Ich erinnere nur daran, Herr Shahrukni, wir kennen uns schon so lange, wenn wir vor 10 Jahren vielleicht miteinander gesprochen haben, haben wir auch mal über eine Sendung, eine Fernsehsendung gesprochen, in der vielleicht 5 Gegner des Islam saßen und ein Moslem. der alleine dann den Islam gegen 5 Gegner verteidigen musste. Und damals empfanden wir das schon als ungerecht. Heute ist die Situation dramatisch anders, dramatisch anders. Heute würde man den einen Moslem nicht mehr einladen. Es gäbe nur noch 6 Leute, die mehr oder weniger die gleiche Meinung vertreten. Und das ist nicht nur beim Thema Islam so. Das ist bei allen Themen so. Wenn Sie bei Corona eine Gegenmeinung haben, werden Sie fertig gemacht, kriegen keine Stimme in den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Sie bei dem Thema Ukraine-Konflikt eine andere, auch nur ein bisschen moderatere Meinung haben als diese Waffenfanatiker in Deutschland, dann kommen Sie nicht mehr in die Medien, dann werden Sie mundtot gemacht und es gibt nur noch eine Einheitsmeinung. Die Medienlandschaft hat sich so verändert, alles, was man zum Beispiel Ländern wie der Islamischen Republik Iran oder so vorgeworfen hat, wird hier jetzt praktiziert. Ich verfolge auch die Medien in der Islamischen Republik Iran und ich kann Ihnen ganz offen sagen, sie haben eine pluralere Medienlandschaft, als wir sie jetzt in Deutschland haben. Und beim Thema Israel ist das ganz extrem. Beim Thema Israel dürfen sie niemals verlangen, dass Gerechtigkeit dort herrscht, dass Palästinenser die gleichen Rechte bekommen sollen, dass sie ein Rückkehrrecht bekommen sollen. Alle diese Leute werden aus den Medien ausgeschlossen. Selbst so vernünftige Leute, die wirklich systemtreu sind und sogar für dieses System arbeiten. Ich nenne da mal einen Namen als Beispiel. Der Professor Michael Lüders, ein wirklich bekannter Nachfolger von, man kann sagen, Peter Scholl-Latour und Udo Steinbach zugleich. Dieser Nachfolger wurde früher sehr oft in die Talkshows und Medien eingeladen, jetzt überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, weil er nämlich sowohl beim Nahostkonflikt als auch beim Ukraine-Konflikt und vielem anderen mehr eine, sagen wir mal, moderatere, vernünftigere Haltung hat. Das wird heutzutage nicht mehr zugelassen. Und deswegen sehen wir auch die enorme Bedeutung des Kurztages. Er geht wirklich weit über das hinaus, was da im Nahen Osten passiert. Es geht hier wirklich um ein untergehendes Imperium auf der einen Seite, die die ganze Welt zu unterdrücken versuchen und auf der anderen Seite eben diese Befreiungstheologie, die versucht zu befreien. Und die Auswirkungen in Deutschland sind übrigens auch dramatisch. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen. Wir haben schon wieder 2 schiitische Vereine, die sind zwar noch nicht verboten worden, aber sie haben eine Aberkennung ihrer dieser Gemeinnützigkeit, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit in den letzten Tagen behördlich zugestellt bekommen, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit, weil sie extremistische Vereine seien. Und das bedeutet, es ist eine Art Vorschritt vor einem möglichen Verbot. Das Kuriose dabei ist, einer dieser beiden Vereine ist ein reiner Sportverein. Ja, in dem wird nichts anderes getan als Sport betrieben. Dort wird Fußball gespielt, Karate durchgeführt und ähnliches. Und vor allem dieser Verein hat auch viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, syrische Flüchtlinge, die alles andere als pro-Islamische Republik Iran sind. Aber dennoch, dem Verein wurde die Gemeinnützigkeit entzogen, weshalb der Verein jetzt auch nicht mehr kostengünstig an Hallenzeiten und Ähnliches rankommt, mit der Begründung, dass im Vorstand eben Anhänger der Islamischen Republik Iran ist. Hier ist eine absolute Offensive aller Behörden gegen alles, was mit Schia zu tun hat. Wir haben ja schon vor einigen Wochen über die Vereinsverbote gesprochen, der 2 großen schiitischen Moscheen, die hier stattgefunden haben. Diese Offensive geht jetzt ganz offensichtlich weiter. Man hat nicht vor, Schia in Deutschland noch zuzulassen. Und insofern, auch in dieser Hinblick, haben wir uns mit Frau Hecht-Galinski besprochen und sie hat ihre Solidarität für die Vereine ausgesprochen. Ja, das ist wirklich eine sehr kuriose Situation, die wir hier in Deutschland haben. Einige ängstliche Muslime distanzieren sich sofort von irgendwelchen verbotenen Vereinen, weil sie selber Angst haben, auch verboten zu werden, wenn sie das nicht tun. Und eine mutige Jüdin solidarisiert sich mit den verbotenen Vereinen. Also hier steht alles Kopf, kann ich sagen, und das deutet vieles darauf hin, dass wir in einer sehr, sehr spannenden Zeit leben.
Herr Dr. Ottokurs, das ist nun die offizielle Seite, die so vorgeht gegen die Muslime und so behandelt. Aber wie wird diese Lage in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen? Wird sie auch hingenommen?
Leider ja, leider ja. Ich kann Ihnen da wirklich aus erster Hand Berichte geben von den Ständen. Sowohl in Bochum habe ich diese Information bekommen, als auch aus Delmenhorst habe ich diese Information bekommen, dass die Stände für Palästina sehr intensiv besucht worden sind. Viele, viele Deutsche, insbesondere ältere Deutsche, sind zu den Ständen gekommen, haben ihre Sympathie ausgesprochen, haben sich lange mit den Geschwistern unterhalten, die dort die palästinensische Sache und die Befreiungstheologie vertreten. Aber am Ende des Gespräches kam dann mehr oder weniger immer der gleiche Spruch: Sie haben ja völlig recht, wir stehen voll auf Ihrer Seite, wir stehen auf der Seite der Palästinenser, aber das können wir hier nicht mehr sagen. Das heißt, die Angst vor den Behörden, die Angst, als Antisemit abgekanzelt zu werden, hat ein Ausmaß erreicht, wie man sich das kaum vorstellen kann. Ich kann das übrigens auch belegen durch eine Politikeraussage. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat in den letzten Wochen in der Bild-Zeitung eine Aussage gemacht, die schon ja geradezu sensationellen Charakter hat. Er hat gesagt, Deutschland hätte mehr Staatsfeinde als jemals zuvor. Das ist seine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung hat einen Hintergrund. Die Wahrnehmung ist der Hintergrund, es gibt immer mehr Menschen, die dieses Diktat von oben nicht mehr hinnehmen wollen und nicht mehr so ohne weiteres akzeptieren. Und die gelten dann sofort als Staatsfeinde. Das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise würde sich ein sogenannter freiheitlich-demokratischer Staat über kritische Stimmen freuen. Nein, so ist das hier nicht mehr. Wir haben jetzt eine Regierung von Grünen, früher Pazifisten, früher Leute, die die Bundeswehr boykottiert haben, den Wehrdienst verweigert haben und so weiter und so fort, die ganz offen zum Krieg aufrufen. Die wollen ja sowas Ähnliches wie den totalen Krieg. Und sie würden, wenn sie nach Deutschland kommen, sie würden dieses Land nicht wiedererkennen. Und ich, der jetzt hier groß geworden bin und hier jetzt mein 62. Lebensjahr verbringe, muss selber sagen, ich erkenne meine eigene Heimat nicht wieder. Was im Augenblick in diesem Land los ist, ist kaum vorstellbar. Aber gerade das, diese Situation, diese Offenlegung der Heuchelei, diese klare Trennung von Wahrheit und Falschheit ist auch eine Folge unter anderem des Kurztages, der so beständig über 4 Jahrzehnte jetzt weltweit durchgeführt wurde. Man kann viele, viele Kritiker im eigenen Land mundtot machen. Man kann jeden Kritiker Israels, jeder, der sagt, dass es ein Apartheidstaat ist, mundtot machen. Aber das Nationalstaatengesetz, das im Jahr 2018 in Israel verabschiedet worden ist, lässt keinen Zweifel mehr. Es lässt keinen Zweifel. Man kann mit Gesetzen, mit der Keule, mit Verboten, mit Strafen, kann man die Meinung versuchen zu verbieten, aber es ändert nichts daran. Israel ist inzwischen ein nachweislich dokumentiert, in Gesetzen festgeschriebener Apartheidstaat. Das ist so klar, dass selbst Organisationen wie Amnesty International, die ja so viele Jahre das verleugnet haben, jetzt nicht mehr drum herum kommen. Und auch die werden dann sofort fertig gemacht von den Politikern, die nach wie vor inzwischen jetzt versuchen, mit Gewalt, mit Verboten versuchen, diese Wahrheit zu verhindern. Die Verbote nehmen in Deutschland schlagartig zu. Die Auswirkungen sind sehr drastisch, insbesondere bekommen das die Schiiten zu spüren, aber natürlich auch andere. Und deswegen trauen sich die Leute nicht, das öffentlich zu machen. Sie trauen sich wirklich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir haben nicht so eine junge Gesellschaft wie zum Beispiel der Islamische Republik Iran. Wir haben eine alternde Gesellschaft, bei der Deutschstämmige kaum noch Kinder kriegen. Die Kinder, die hier geboren werden, sind meistens mit sogenannten Migrationshintergrund, aber selbst die Kinder reichen nicht, um den Bestand hier aufrechtzuerhalten. Und in dieser Situation ist es natürlich dann sehr, sehr interessant zu verfolgen, wie aus einem sogenannten freiheitlichen demokratischen Staat dann immer mehr eine Mediendiktatur wird, in der es nur noch eine einzige Meinung geben darf. Und insofern vielleicht als Fazit zu Ihrer Frage, die Bevölkerung ist ganz sicher mit uns, die Bevölkerung ist ganz sicher auf der Seite der Palästinenser, aber sie werden das weder hören noch sehen, weil die meisten trauen sich nicht.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Sie erinnern sich, König Hila hatte einen schlechten Traum. Die Brahmanen, die ihm übel gesinnt waren, deuteten diesen Traum absichtlich so, dass der König in großen Schrecken versetzt wurde. Aber seine Gemahlin Irandocht sagte, er solle den Traum auch von dem großen Weisen deuten lassen. Dieser deutete den Traum ganz anders und kündigte dem König an, dass Delegierte aus anderen Ländern kommen und ihm Geschenke überreichen würden. Und so kam es dann auch wirklich. Der König war hoch erfreut. Er suchte unter den Geschenken den weißen Elefanten für sich aus und gab 2 Pferde seinem Sohn und seinem Großvezier den langen Säbel. Unter den Geschenken war auch ein goldenes Brokatkleid und eine goldene Krone. Der König bat seine Gemahlin, eines von beiden auszusuchen. Irandocht wollte erst das Gewand wählen. Aber weil auch der Vezier auf das Gewand gezeigt hatte, nahm sie die Krone, damit der König nichts Falsches über sie und den Vezier denkt. Das Gewand gab der König einer seiner anderen Ehefrauen. Als der König nun ein paar Tage später neben seiner Gemahlin mit der schönen Krone auf dem Haupt saß und sich unterhielt, trat auch die andere Ehefrau des Königs in dem Brokatkleid ein, das er dieser geschenkt hatte. Da sagte der König zu Irandocht, es war dumm von dir, dass du nicht dieses schöne Kleid gewählt hast, sondern die Krone. Da rief Irandocht verärgert, wegen eines Kleides nennst du mich dumm? Bin ich jemals dumm gewesen? Aufgebracht stand sie auf, griff nach dem kupfernen Tablett mit Obst und schlug damit dem König auf den Kopf. Da musste der König an eines seiner Traumbilder denken. Der König hatte geträumt, dass ein Vogel seinen Kopf und sein Gesicht mit der Schnabelspitze traktiert. Es war die einzige Stelle im Traum gewesen, die der große Weise ihm nicht gedeutet hatte. Jedenfalls war der König sehr entzürnt und befahl Irandocht, sie sei abzuführen und er ordnete ihre sofortige Hinrichtung an. Der Wesir brachte Irondocht hinaus, aber er wusste, dass der König eine übereilte Entscheidung getroffen hatte und diese bald bereuen würde. Daher tötete er Irondocht nicht, sondern versteckte sie in seinem Haus und wies zwei seiner zuverlässigen Diener an, sich um sie zu kümmern. Dann kehrte er in den Palast zurück und erklärte, er habe den Befehl des Königs durchgeführt. Der König wurde zutiefst betrübt, als er das hörte. Er versuchte, seinen Kummer zu verheimlichen. Was für eine große Dummheit er begangen hatte. Er bereute seinen Befehl. Der Wesir fragte, »Ihr scheint bekümmert, aber was nützt das? Vorbei ist vorbei.« Der König sagte, »Es passt nicht zu meinem klugen Wesir, dass aufgrund eines Befehls, den ich aus Wut erteilte, Irondocht getötet haben soll.« »Ich bereue meinen Befehl.« Der Wesir sagte, »Es gibt zwei Leute, die es verdient haben, sich zu grämen. Einmal jemand, der Gutes mit Schlechten vergilt, und zum anderen jemand, der eine schwerwiegende Entscheidung trifft, ohne vorher nachzudenken.« Der König sagte, »Ich wünschte, ich könnte Irondocht noch einmal sehen. Keine meiner Ehefrauen ist so klug wie sie gewesen.« Nun war sich der Wesir sicher, dass ihm der König seinen Ungehorsam verzeiht, und da gestand er, »Ich habe euren Befehl hinausgeschoben, denn ich wusste, dass ihr ihn aus Zorn erteilt habt und es bereuen werdet.« Da sprang der König auf. »Was? Irondocht lebt noch?« Die Freude war groß. Als der Wesir Irondocht zum König zurückbrachte, baten sie einander um Verzeihung und der König beschenkte beide. Seinen Wesir und seine Gemahlin. Auch den großen Weisen beschenkte er. Aber die Brahmanen, welche ihn feindselig behandelt hatten, erwartete eine strenge Strafe.
Nach dieser Geschichte aus Kelilevademne nun zu unserem Sprichwort. Pas bekub, bekub, ke hamonast ke didei. In einer Stadt gab es einen Mann, der Stoffe mit goldenen Belegen verzierte. Den ganzen Tag erschallte sein Klopfen aus dem Laden. Eines Nachts träumte er, ein Wasserschlauch schwebe über seinem Kopf. Da fragte er im Traum, was macht dieser Wasserschlauch über meinen Kopf und wozu sind die kleinen Löcher da, aus denen Wasser kommt? Da wurde ihm gesagt, die kleinen Löcher sind der Unterhalt der anderen. »Und wo sind die Löcher für meinen Unterhalt?« fragte er. Da hieß es, »Die ganz kleinen Löcher sind die für deinen Unterhalt.« Da beschwerte sich der Mann. »Ach, das ist doch zu wenig. Die Löcher für meinen Unterhalt müssen größer sein.« Als er nun nach dem Wasserschlauch greifen wollte, um die Löcher zu vergrößern, da wachte er aus dem Schlaf auf. Der Schlaf beschäftigte ihn, und er begann beim Inkrustieren der Stoffe mit Gold folgenden Spruch zu wiederholen. Bekub, bekub, hamonast kedidei. Klopfe, klopfe, es ist das, was du gesehen hast. Mit anderen Worten, dein Unterhalt ist das, was für dich bestimmt wurde. Du musst dir Mühe geben, aber es tritt das ein, was für dich gut ist. Also verlang nicht mehr. Der König war wieder einmal abends als einfacher Bürger durch die Stadt gestreift. Er kam an dem Laden des Blattgoldschmieds vorbei und hörte sein Klopfen und seine Worte. Klopfe, klopfe, es ist das, was du gesehen hast. Neugierig ging er in den Laden, um zu erfahren, was es mit diesem Spruch auf sich hat. Der Blattgoldschmied erzählte ihm von seinem Schlaf. Bald darauf verabschiedete sich der König und ging. Auf dem Heimweg dachte er bei sich, ich werde diesem Mann ein besseres Leben bescheren, damit er nicht mehr so viel zu klopfen und hämmern braucht. Am nächsten Tag befahl er, man solle dem Blattgoldschmied 3 gekochte Hühner, deren Bauch mit Goldmünzen gefüllt waren, bringen. Beim Anblick der 3 Hühnerbraten freute sich der Mann. Aber dann dachte er, ich habe doch mein ganzes Leben lang keine solchen Dinge zu mir genommen. Also werde ich es auch heute nicht tun. Ich werde mir etwas Besseres ausdenken. An dem Tag war ein Händler mit wunderschönen Stoffen in die Stadt gekommen. Der Blattgoldschmied sandte ihm das leckere Essen, damit der Händler ihm seine Stoffe für die Weiterverarbeitung anvertraut. Der Stoffhändler entdeckte beim Essen die vielen Münzen im Hühnerbraten. Er steckte sie ein und verließ schnurstracks die Stadt. Es war wieder Abend und der König ging erneut unerkannt durch die Straßen der Stadt. Verwundert hörte er den Blattgoldschmied klopfen und hämmern und stellte fest, dass dieser Mann immer noch der gleichen Arbeit nachging. Hatten die vielen Münzen nichts bewirkt, also knüpfte er wieder ein Gespräch mit dem Handwerker an und fragte, »Nun, wie ist es dir heute ergangen? Was hast du alles gemacht?« Da sagte der Blattgoldschmied, »Heute war wie jeder andere Tag, aber man hat mir 3 Hühnerbraten gebracht. Ich weiß nicht, wer es war.« Der König, »Dann hast du heute etwas Gutes gegessen.« Der Mann, »Nein, das habe ich nicht.« Der König fragte verwundert, »Warum denn nicht?« Da sagte der andere, »Ich habe mich gefragt, was es mir nützt. Ich kann ohnehin nicht immer Hühnerbraten essen, und da habe ich mir gedacht, ich schicke den Braten jemanden, der mir etwas nützt.« Da schüttelte der König den Kopf und sagte nur, »Dann klopf und klopf, denn der Anteil am Leben ist das, was du im Schlaf gesehen hast.« Pas bekub, bekub, ke hamonast ke didei. Heute sagt man dies zu jemandem, der im Leben mehr haben will, als ihm zusteht und dieses Ziel nicht erreicht.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Der Name war und ist Persischer Golf«. Im Kalender der Islamischen Republik Iran ist der 30. April als Nationaltag des Persischen Golfes eingetragen. Die Ernennung eines solchen Tages ist eine Reaktion auf die Versuche einiger Staaten, diese historische Bezeichnung durch eine andere zu ersetzen. Diese Anstrengungen begannen im Gefolge der kolonialistischen Politik Englands in der Region des Persischen Golfes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein englischer Diplomat gab ein Buch über die Südküsten des Persischen Golfes heraus, wobei er dieses Gewässer mit einem falschen Namen belegte, was von einigen arabischen Staaten in dieser Region begrüßt wurde. Damals protestierte Iran dagegen, doch die Engländer ließen nicht von ihren Umtrieben ab und munterten hin und wieder die Regierungen in der Region auf, verbal oder durch eine Maßnahme diese Behauptung aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel hat der Ex-Diktator von Irak nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran Teile von Iran als arabisch erklärt und danach, animiert vom Ausland, seine Militäroffensive gegen den Iran eröffnet. Aber die westlichen Sabotagen nahmen damit noch kein Ende. Es ist circa 10 Jahre her, dass im Weltatlas der National Geographic Society der Name des Persischen Golfes verfälscht wurde. Diese böswillige Maßnahme, die der wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, löste bei den Iranern im In- und Ausland Protest hervor. Es gingen Tausende von E-Mails und Protestschreiben sowie eine Unterschriftssammlung im Internet mit 120.000 Namen bei dem betreffenden Institut ein. Daher sah sich der Leiter zu einer Entschuldigung bei der iranischen Nation gezwungen und hat die Namensfälschung zurückgenommen. Der Vorfall führte zur Intensivierung der juristischen und internationalen Aktivitäten Irans. Aktivisten im Internetraum und den sozialen Netzen schlossen sich dieser nationalen Bewegung an. Sie setzten sich dafür ein, die Gültigkeit der Bezeichnung Persischer Golf zu untermauern und die Geschichte dieses Namens für die Weltbevölkerung zu rekonstruieren. Der 30. April wurde zum Tag des Persischen Golfes ernannt, weil an diesem Tag im Jahre 1622 nach Christus das iranische Heer unter Anführung von Imam Ruli Khan die portugiesische Kolonialmacht aus dem Persischen Golf vertrieb. Wir möchten nun einige geschichtliche Belege für die Rechtmäßigkeit der Bezeichnung Persischer Golf erwähnen. Geologen sagen, dass der Persische Golf vor ca. 500.000 Jahren in seiner ersten Gestalt am Rande der südlichen Ebenen Irans entstand. Heute ist der Persische Golf wegen seiner reichen Ölressourcen von großer Bedeutung geworden. Die muslimischen Geographen und Chronisten wie Tabari, Mas'udi und Yarubi haben in ihren Werken geschrieben, dass alle Gebiete um den Persischen Golf herum in der vorislamischen Zeit dem Iran gehört haben. Ibn Hurale Baghdadi, 10. Jahrhundert, schrieb in seinem Buch vom Bild der Erde: Wie immer wieder gesagt wurde, ist das Persische Meer ein Meer des Ozeans, welcher die Welt umgibt und das bei China von ihm abzweigt. Dieses Meer beginnt bei den Gebieten von Sindh und Kerman und geht bis nach Fars weiter und wird in allen Ländern als Pars Perser Meer bezeichnet. Der geografische Name Persischer Golf oder gleichbedeutende Bezeichnungen sind in vielen alten Kartenwerken anzutreffen. Der griechische Geograf Anaximander hat 600 Jahre vor Christus in einer Weltkarte den Namen Pars Meer benutzt. Auch der bekannte griechische Geograf des antiken Griechenlands Hekateos hat im 6. Jahrhundert vor Christus eine Weltkarte angefertigt, auf der der Persische Golf als Persisches Meer bezeichnet wird. Gemäß historischer Dokumente nutzen antike Völker den Persischen Golf schon im 8. Jahrhundert vor Christus für Handel und militärische Zwecke. In einer Felseninschrift des Achämenidenkönigs Darius In Ägypten aus der Zeit 1518 bis 1505 vor Christus heißt es sinngemäß über den persischen Golf: ein Meer, das von Pars kommt. In den Inschriften des Perserkönigs Darius, die man in der Wasserstraße von Hormus gefunden hat, tauchen ebenso Ausdrücke auf, die sich auf ein Meer, das von Pars, Persien kommt, beziehen.
In dem Buch Hududul Alam, welches das älteste Geographiebuch in persischer Sprache ist und vor ca. 1000 Jahren geschrieben wurde, steht wie folgt: Der persische Golf beginnt bei der Grenze von Pars, wird ein wenig breiter und reicht bis zu den Grenzen von Sindh. Gemäß den Büchern der griechischen Geschichtsschreiber und Geographen vor Christus wie Herodot und Ktesias und Xenophon waren die Griechen das erste Volk, die dieses Gewässer nach dem Land Iran benannten, wobei sie den Iran mit Parse, Parsai und Persepolis, nämlich Stadt oder Land der Perser, bezeichneten. Auf Befehl des Mazedonier Alexander überquerte Admiral Nearchos 326 nach Christus den Sindfluss und befuhr das Makronmeer von Oman und den Persischen Golf bis zur Mündung. Auch in den geografischen Werken auf Latein werden die Gewässer im Süden Irans, nämlich das Makronmeer und der Persische Golf mit Mare Persicum, Persisches Meer, bezeichnet. Griechische Geographen und Geschichtsschreiber haben vor Christus bei der Beschreibung des Untergangs des Islamischen Reiches und des Beginns der Mederherrschaft und schließlich des Achämenidenreiches das Makronmeer und den Persischen Golf als Persisches Meer bezeichnet. Nach Beginn des Islams und der Verbreitung dieser Religion in Iran im 7. Jahrhundert nach Christus war niemand bestrebt, die Bezeichnung Persisches Meer zu ändern. Iranische und arabische Muslime nannten es weiterhin Persisches Meer. Dieser Name wurde auch von den Osmanen und anderen Völkern respektiert. Muslimische Gelehrte bis zum 15. Jahrhundert wie Estachri, Mas'udi, Abu Reyhan Biruni, Mustafi, Nasser Khosro, Muhammad ibn Hughal und weitere haben in ihren Werken das Gewässer im Süden Irans unter den Namen Bahr Fars, Al-Bahr al-Farsi, Al-Khalij al-Farsi und Khalij Fars, also als Persisches Meer oder Persischen Golf, angeführt. Von ihnen existieren Kartenwerke, auf denen sogar der Indische Ozean als Bahr al-Farsi bezeichnet wird, nämlich Persisches Meer. Auch in staatlichen Dokumenten wurde der Name Persisches Meer oder Persischer Golf benutzt und in allen Verträgen, die zwischen der iranischen Regierung und dem portugiesischen, spanischen, britischen, holländischen, französischen und deutschen Staaten abgeschlossen wurde und ab dem 16. Jahrhundert vorliegen, ist in den arabischen Texten die Bezeichnung Khalij al-Farsi und in den Texten auf Englisch entsprechend Persian Gulf verwendet worden. Beides bedeutet nichts anderes als Persischer Golf. Zu den vielen weiteren Urkunden und Dokumenten, in denen der Begriff Persischer Golf mit seiner arabischen Entsprechung verwendet wird, gehört das Dokument der Unabhängigkeitserklärung Kuwaits, welche 1961 zwischen dem Emir dieses arabischen Staates und den Vertretern Britanniens vereinbart wurde. Zudem haben die Vereinten Nationen mehrere Male bekannt gegeben, dass der historische und authentische Name dieses Gewässers im Süden Irans Persischer Golf lautet. Die UNO erklärte den Begriff Persischer Golf als eine Bezeichnung, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts anstelle des alten Namens Persisches Meer getreten ist. Das UN-Sekretariat hat in der Urkunde von 5. März 1971 dem iranischen Staat versichert, dass gemäß der üblichen Handhabung diesem Sekretariat in den Urkunden und geografischen Karten das Wassergebiet zwischen Iran und im Norden und Osten und eine Anzahl von arabischen Ländern im Süden und Westen Persischer Golf genannt wird. Die zweite relevante Erklärung wurde am 10. August 1984 eingetreten. Dabei muss man wissen, dass alle 22 arabischen Staaten die Urkunden der UNO unterzeichnet haben. Daher ist also zu sagen, dass seit Beginn der Geschichtsschreibung das Meeresgewässer, welches das Hochplateau von Iran von der arabischen Halbinsel trennt, Meer der Perser oder Persischer Golf hieß und in keiner geschichtlichen Epoche anders benannt worden ist. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.